Einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Terrassentalk. Es geht heute um Countertenöre und wir haben gerade im Vorfeld noch besprochen, die 6 Anwesenden hier heute kennen sich eigentlich alle vom Namen, weil die Anzahl der Countertenöre weltweit ist sehr überschaubar. Und das heißt, die Szene kennt sich und hier hatten sie heute auch die Gelegenheit, sich wirklich persönlich kennenzulernen und ich hatte den Eindruck, verstehen sich alle recht gut. Wir haben schon gesagt, es darf hier wirklich nichts passieren in Salzburg heuer, weil es sind nicht nur die 6 heuer bei den Salzburger Festspielen, sondern auch weitere 6, also insgesamt 12 Countertenöre und hier geballt in der Festspielstadt. Wir werden gut aufpassen auf unsere Sänger hier. Genau.
All right, welcome to our terrace talk. The topic that we're going to address today is countertenors. What we talked about before is that all of you seem to know each other at least by name, and now you've also gotten to know each other personally. The global number of countertenors is quite limited. You know, there's 12 of you here, and overall there are not that many countertenors, so we're going to take extra special care of you that nothing happens here.
Ja, die 6 Gäste, die wir heute hier haben, ich werde ganz kurz alle vorstellen, sind aus 2 Produktionen, aus den 3 Schwestern von Peter Oetwösch. Die Premiere ist am 8. August in der Regie von Jewgeni Titow. Und die 2. Produktion, Giulia Cesare, die Eröffnungsproduktion der Salzburger Festspiele in diesem Jahr, die Barockoper von Georg Friedrich Händel in der Regie von Dima Tschernyakow. Merci. So, ganz kurz, damit alle wissen, wer hier ist. Wir haben hier Ari Nussbaum-Cohen, Federico Fiorio, Dennis Orellana, Kang Min, Justin Kim und Yuri Minenko und Cameron Shabazi. So, jetzt ist es natürlich die Frage, wie beginnen wir den heutigen Talk? Es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Ihnen, Federico. Sie sind bei Giulio Cesare mit dabei. Sie sind auch ein Experte für Barockmusik. Gerade in der Barockmusik ist der Countertenor ja ein ganz, ganz wichtiges Stimmfach. Wie läuft es denn jetzt hier konkret bei den Salzburger Festspielen in den Proben und auch mit Emmanuel Aim, die ja auch mit dem eigenen Orchester hier ist, ein Expertenensemble für alte Musik?
Okay. All right, you're involved with the Giulio Cesare production and you're also an expert as far as Baroque music is concerned. And we all know that in the era of Baroque music, the countertenor is quite an important part. How has the rehearsal process come along, and also your interaction with Emmanuel Aim and her orchestra that has a focus on old music? So how is this progressing?
I speak in Italian, maybe?
Okay. Yes, of course.
Ho già fatto il Giulio Cesare nella mia vita in altre produzioni. In questa produzione il mio ruolo è molto più complesso perché richiede una difficoltà dal punto di vista fisico. Devo fare un sacco di battaglie, di sfide, di corse, di salti. Tra l'altro è molto bello perché in questo caso porto la mia esperienza del parkour. Perché io faccio parkour e quindi porto questa mia cosa in quest'opera. Da un punto di vista vocale è stato molto bello lavorare con la direttrice, Emmanuel Aim, la quale è veramente molto puntigliosa nel cercare tutte le sfumature della voce e nel fissare esattamente quello che si va a fare per avere esattamente il controllo di quello che succede in scena. Tra l'altro è stato molto bello lavorare con Tschernyakow perché ci ha fatto davvero scoprire delle sfumature nuove in questo libretto, rendendo i personaggi molto più tridimensionali rispetto a quelli che sono nel libretto, cercando anche di collegare le arie dal punto di vista scenico, dove le arie in quest'opera sono formate da 3 parti, A, B, A con il da capo. Alla fine della sezione dell'A il regista ha trovato delle nuove connessioni per riuscire a connettere come se fosse un'opera molto più moderna.
Ja, danke für die Frage. Ich war bereits in der Vergangenheit mit einigen Giulio Cesare-Produktionen oder Inszenierungen in Kontakt und ich würde sagen, dass die Art und Weise, wie meine Rolle, meine Figur hier angelegt ist, durchaus als komplex zu bezeichnen ist. Es ist auch so, dass da einige durchaus körperlich anstrengende Aspekte zu beleuchten wären. Also da werden Kämpfe ausgefochten auf der Bühne, man läuft, man springt und so weiter. Und da kann ich auf meine Erfahrungen zurückgreifen, die ich in Zusammenhang mit Parkour gesammelt habe, weil das ein Hobby von mir ist. Ich würde auch sagen, dass was jetzt das stimmliche, die stimmlichen Aspekte betrifft, dass die Zusammenarbeit mit der Dirigentin wirklich sehr, sehr gut abläuft. Sie ist auch sehr detailverliebt. Sie möchte auch alle Nuancen aus der Stimme herausholen, alle Nuancen der Interpretinnen und Interpreten. Und sie ist auch sehr genau. Sie steckt genau ab und weiß ganz genau, was sie tun möchte, was auf der Bühne entstehen soll. Ich würde überhaupt sagen, dass auch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur sehr, sehr gut abläuft. Auch er schafft es, alle Nuancen, alle Aspekte herauszuarbeiten. Und so führen wir alle oder so sorgen wir alle dafür, dass im Vergleich zum Libretto die Figuren geradezu dreidimensional hervortreten und irgendwie reichhaltiger und nuancenreicher sind. Außerdem ist es so, dass wir durch die Zusammenarbeit mit der Dirigentin und mit dem Regisseur neue Verbindungen zwischen den Arien herstellen können, sodass dann am Ende des Tages ein einheitliches Ganzes entstehen kann.
Ich möchte noch ergänzen, Federico Fiorio ist in der Rolle des Sesto zu erleben. Genau. Dann bleiben wir bei dieser Produktion. Meine nächste Frage nochmal auch zu Giulio Cesare an Yuri Minenko, der Tolomeo. Wie verläuft für Sie die Probenarbeit und wie geht es Ihnen auch in Ihrer Rolle, in Ihrem Stimmfach in dieser Produktion?
How are you faring also with regards to the rehearsal process and your countertenor voice? How does that fit into the rehearsal process? How is it going along?
Yeah, thank you. Good morning to everyone. So the process, it's really very interesting. It's going well for my taste. I'm not surprised to work with Chernyakov because it's not my first production with him. It's number four. So I know what he wants from the artist to show and really explain the character things and working with that. What I learned while working with Emmanuel, she is a great musician with many great ideas and super support for us. For example, it's very important to have a really support with eyes, with movements, with emotion. So, and for me, because Tolomeo, it's kind of a crazy part with many layers of the character in this opera, which we will try to produce and show to the public also. So I really enjoy to work with them, both.
Genau, und ich würde sagen, dass die Proben sehr, sehr gut ablaufen. Es war für mich auch keine Überraschung, mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten. Schließlich ist es bereits die vierte Inszenierung, im Rahmen derer wir zusammenarbeiten. Und ich weiß auch genau, was er aus den Künstlerinnen und Künstlern herausholen möchte und was seine Hauptanliegen sind. Ich schätze auch die Arbeit mit der Dirigentin außerordentlich. Ich betrachte sie oder ich achte sie für eine wirklich ganz beeindruckende Musikerin und sie sorgt auch für jede Menge Unterstützung für die Interpretinnen und Interpreten auf der Bühne. Sie beobachtet die Lage ganz genau. Sie geht auch mit den Emotionen mit und ich genieße die Proben sehr. Tolomeo ist eine Figur, die man als sehr vielschichtig bezeichnen kann, auch ein bisschen abgefahren. Und da muss man sich entsprechend darauf vorbereiten.
Jetzt haben wir Eindrücke bekommen von der Barockoper. Im Barock war der Countertenor natürlich eine ganz häufig eingesetztes Stimmfach. Und auch im 20. Jahrhundert gibt es da ja auch so eine Art wieder aufgreifen von dieser speziellen Klangfarbe, auch von Stimme, was natürlich den Bogen schlagen lässt zu den drei Schwestern, der die dann Anfang August, also am 8. August Premiere haben werden bei den Festspielen. Die Musik von Peter Ötvös ist ja eine besonders herausfordernde auch. Und die drei Schwestern sind sozusagen mit Countertenören besetzt und auch die Schwägerin. Ja, jetzt sitzen hier alle vier aus der Produktion. Ich beginne gleich mit Ihnen, neben mir, Dennis Orellano. Wie verlaufen denn die Proben? Wie ist es mit den Schwestern?
Es ist ganz fantastisch und ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Also die drei Schwestern und Natascha. Die laufen sehr gut. Also es ist ganz interessant zu sehen, wie es auf der Bühne funktioniert, weil zum Beispiel unser Regisseur ist fantastisch und auch unsere musikalische Leitung. Und es ist ganz interessant. Also man kann die Idee haben, also was für eine Inszenierung man will. Aber wenn man auf der Bühne ist und man das sieht, das ist ganz anders. Es ist eine andere Geschichte. Aber jetzt es funktioniert und freue mich sehr. Und unser Team ist fantastisch eigentlich. Wir kannten uns durch Instagram oder sozialen Medien. Und es ist immer eine, zum Beispiel mit dieser Oper, es war eine Herausforderung. Also es war mein erstes Mal mit moderner Musik. Also ich singe am meisten Barock und Mozart auch. Aber also diese Musik ist eine Herausforderung, aber es ist wunderschön, würde ich sagen. Und es war auch mein erstes Mal mit Russisch. Also das war eine andere Herausforderung. Aber es lief gut und ich freue mich sehr. Und diese Erfahrung ist ganz wichtig in unser Leben als Opernsänger, würde ich sagen, weil man entdeckt viele, viele Dinge und viele Sachen über die Stimme, über die Inszenierung auch, wenn man moderne Musik macht. Also ich freue mich riesig. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
Fein, vielen Dank. Sie sind die Irina. Ja. Dann vielleicht zu der bereits erwähnten Natascha. Kangmin, Justin Kim, wie laufen für Sie die Proben und wie geht's Ihnen mit der Musik von Peter Ötvös?
How's the rehearsal process going along and have you been able to interact well with the director, with Peter Ötvös, and you know, how have you interacted with him?
I was a little late in joining the rehearsal process because of conflicts, but as a singing actor, you always approach, well, I personally approach the music from the standpoint of the text, and then I start having the conversation with the composer by really looking at the text, internalizing it first, and then see how the composer set the music to it. Then you can feel, oh, wow, this composer, Ötvös, really felt this text was like this, so he put this kind of music to it. And you kind of grow a sense of, like, who this person is, and this is something that we all universally can feel by listening to the music, looking at the sheet music, looking at the text. And even joining a little later, there was a great sense of common understanding. So jumping into the process was extremely easy, especially with Evgeny, with whom I have worked in the past. And we have an understanding of the rehearsal process, and so it's been really fun and fascinating because opera is something that we do because words alone cannot explain the emotions and the feelings that we can feel, so we have to add music to it. And in the rehearsal process, we have the same thing. There are so many things because we all come from different places with different languages, different backgrounds, but then we are connected with this Russian text and Hungarian composer's music. And then somehow, somewhere in there, in the Pangaea of it all, like, we discover something that is brand new language, brand new story. And Evgeny's direction, also Alphonse Semin, who is doing the rehearsals as conductor, we all find some magic, some ether among that, and then we just make all of that come to life and experience it at the same time, and then you all get to watch it and experience it with us. It's just magic.
Yeah, ich, Ich bin eigentlich recht, weil die Frage betraf eben die Proben. Ich bin relativ spät eigentlich quasi eingestiegen aufgrund anderer terminlicher Verpflichtungen. Und ich würde überhaupt meinen, dass als singender Schauspieler, als Interpret auf der Bühne, dass es da vor allem darum geht, dass man sich mal den Text ansieht und dann sieht man, dann taucht man in diesen Text ein und dann sieht man sich an, wie der Komponist mit dem Text gearbeitet hat und wie er dann den Text in Musik verwandelt. Das gibt einem dann ein Gefühl für die Figur, die man auf der Bühne verkörpern soll. Wir schauen uns natürlich auch ganz genau die Partitur an, die Noten, die wir singen müssen. Und ich würde sagen, dass für mich, obwohl ich spät zu dieser Produktion dazugestoßen bin, die Zusammenarbeit mit Jewgeni sehr, sehr gut funktioniert hat und sehr gut funktioniert, weil ich ihn schon aus der Vergangenheit kannte. Wir haben auch eine ganz ähnliche Vorstellung dessen, wie dann die Proben ablaufen sollen. Ich würde überhaupt meinen, dass das Ganze auch mit sehr viel Spaß verbunden ist und bei der Oper geht es ja vor allem um Emotionen, die kommen sehr, sehr gut raus. Wir haben alle unterschiedliche Zugänge, wir sprechen unterschiedliche Sprachen, kommen aus unterschiedlichen Ländern und das, was uns verbindet, ist eben die Musik, ist der Text. Und ich glaube, dass dieses Team, also die Interpreten, Jewgeni und Ötvös als Komponist, dass wir da wirklich etwas ganz Magisches auf die Bühne bringen.
Danke. Cameron Shabassi als Mascha. Ihr Repertoire, Sie haben ein sehr, sehr großes Repertoire. Das heißt, für Sie haben auch in der Musik des 20. Jahrhunderts schon einiges gesungen. Was bedeutet die Musik von Ötvös für Sie? Vielleicht können Sie auch ein bisschen was über die Musik und über Ihre Partie erzählen.
Could you delve a little bit into this particular part that you're singing? I mean, you have delved into 20th century music quite a bit, and how do you relate to Ötvös's music?
Okay, so the way that I take on my repertoire is about the character first and foremost, and seeing whether or not I can live with this person, because I have to date a character for a period of time. So I don't exactly remember when the phone call came in for this piece, but first things first was to read the play. And I read the play probably 7-8 times. I've seen several different theatrical productions of it to have an understanding of the sisters and Masha. I'm not a native Russian speaker. I'm not even a Russian speaker in any form. But that was the main thing, because one, there was a new literal language that I had to speak, and two, there was a musical language that I had to learn. You know, when I take on a new composer as well, I try to give myself a year, year and a half to also date the composer, to understand or fail to understand and try to understand their approach to music. And in our piece, you have quite a complex play that then becomes even more complex because we're playing with memory and we're playing with decomposing the structure of the actual play and putting it together through the lens of different characters, in which Masha has a moment, a sequence that is from her perspective. And so without an understanding of the play, there's not a chance to really understand the music, because there are these motifs that return. There are instruments that are assigned to every character that if you're not paying attention to this, you don't realize that the composer is actually helping you understand or delve into the character. And on top of that, I will echo what my colleagues have said. I do feel like I've sort of won the slot machine of music, director team, and also colleagues, and I extend that to the team of the Salzburg Festival, also off stage, in order to do something like this. I thought to myself, okay, Masha is a girl, so the chances are pretty high that I will have to be displaying a woman on stage. And I don't want to devote my life and sacrifices of not seeing my family and friends and when I'm traveling over to not do something 110%. So if I'm going to accept it, that means that what can I do in my preparation on top of understanding the musical language, on top of understanding the literal language, now understanding the physical language of this sort of a character. And Utvash helps you a little bit with this. He gives you these sort of lines and this accordion that is kind of walking like this gently. It's hovering around. It's not so severe. The music is quite atmospheric, and it allows you to float a little bit, and it helps with your posture. It helps with how you carry yourself. And now, on top of that, we have this incredible makeup department, an incredible costume department that is allowing you to tap into the fantasy of it all. So in our production, if you're going to do this sort of music, I think we are really the Rolls Royce of opportunity to try and create something that's quite meaningful. And I encourage anyone who wants to see it, not only to see it, but to do a little bit of homework and read at least the synopsis of the play, not the opera. Because if you don't read a little bit about the play, you'll miss these opportunities to make sense of, you know, oh, that's happening at this point, and oh, is that happening again? It allows you to really ease into the music. So, great pleasure, great pleasure.
Also ich glaube, dass der Anfangspunkt immer darin besteht, dass man mit den Figuren beginnt und schließlich muss man ja die Figuren, die man verkörpert, man muss mit ihnen leben gewissermaßen und deswegen möchte ich hier den Ausdruck benutzen, ich date die Figur, die ich auf der Bühne darstelle und ich kann mich jetzt nicht mehr ganz konkret erinnern, wann die erste Kontaktaufnahme erfolgte. Jedenfalls erfolgte sie und man kam mit dem Vorschlag daher. Ich habe dann das Stück 7-8 Mal gelesen, um mich da wirklich anzufreunden damit. Ich musste natürlich dann auch einige Herausforderungen bewältigen, habe mir andere Produktionen der drei Schwestern angeschaut und auch speziell die Figur der Mascha. Ich selbst musste mich dann, ich spreche überhaupt nicht Russisch und musste mich dann mit der Figur anfreunden, musste mehrere Dinge lernen. Ich musste Russisch als Sprache lernen, ich musste die musikalische Sprache erlernen, wenn man so möchte, und ich musste dann auch, und das mache ich eigentlich immer, den Komponisten quasi ein Jahr oder eineinhalb Jahre daten, um zu verstehen, was er in dem Fall auf die Bühne bringen möchte. Es ist ein sehr komplexes Stück. Man wird konfrontiert mit vielen Erinnerungen, dann wird die Struktur des Stückes sozusagen dekonstruiert, auseinandergenommen, um dann wieder zusammengesetzt zu werden. Ich würde meinen, dass es der und dann muss man natürlich auch sozusagen in die Figur eintauchen, in dem Fall eine weibliche Figur. Der Komponist macht es einem auch, was die Musik betrifft, leicht, weil er dann bestimmten Figuren bestimmte Motive zuschreibt, mit denen man sich dann identifizieren kann. Allgemein würde ich sagen, dass wir hier alle, die mit dieser Produktion in Verbindung stehen, so quasi den Jackpot gewonnen haben, weil alles wirklich ganz, ganz super funktioniert. Ich musste, wie gesagt, verschiedene Sprachen lernen, musste oder muss auf der Bühne eine Frau verkörpern. Das heißt, ich muss wirklich 100% oder 110% all dessen geben, was ich einbringen kann. Ich würde meinen, dass diese Musik, mit der wir es hier zu tun haben, so eine gewisse schwebende Eigenschaft hat. Und dann würde ich überhaupt meinen, dass unsere Produktion hier mit einem Rolls-Royce verglichen werden kann. Also wir sind hier wirklich die Luxusvariante. Das betrifft auch die Maske und das betrifft die Kostüme und eben auch den Komponisten, den Regisseur, die musikalische Leitung. Ich würde auch meinen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, um wirklich genauso in den Genuss dieser Produktion zu kommen, so wie wir das machen, dann auch im Vorfeld ihre Hausaufgaben erledigen sollten und zumindest eine Zusammenfassung des Stücks lesen sollten.
Can I make one important correction actually? It's not really a Rolls-Royce, it's actually even better. It's an Audi.
Es fehlt noch die dritte Schwester. Olga Arie-Nussbaum-Cohen. Sie haben sich ja auch mit der Geschichte der Countertenöre auch wissenschaftlich beschäftigt in einer universitären Arbeit. Mich würde es interessieren, es gab vor einigen Jahren an der Wiener Staatsoper eine Inszenierung der drei Schwestern. Da waren die drei Schwestern auch mit Frauenstimmen besetzt. Jetzt haben wir hier sozusagen die Originale von Ötvös intendierte Fassung, also auch mit den Countertenören. Welche Aspekte kommen denn dann besonders zu tragen, wenn eben, und Sie sind jetzt auch schon lange im Probenprozess dabei, das wirklich mit Countertenören besetzt ist?
All right, you're now involved in a production of the Three Sisters, a production that actually features three countertenors, or even four, whereas at the Vienna State Opera a few years back, those three roles were played on stage, were played by women. And you've also delved into the subject matter from a scientific point of view. So how do you assess this now, you know, the countertenors being on stage playing the Three Sisters?
Yeah, it's quite fascinating. I think for us, it's probably the only opera in which all the female characters are taken by countertenors specifically. There were cases back in the Baroque era when women were not allowed to perform on the stage in cities like Rome because of the influence of the church, where men were playing the roles of women, but not necessarily countertenors, right? We were talking about castrati. The story, you know, this play is so profound. It's the story of this family who life has really sort of failed, and they still are holding on to some hope amidst all of this destruction around them. And it's really this, as Cameron was saying, it's this deconstruction of the play. It's this deconstruction of your sort of preconceived notions about a lot of things, and the way this opera puts it together, I think the added layer of having countertenors playing the women, it adds sort of another layer of this suspension of disbelief, another layer of tearing down what you might expect to allow you to enter this completely other world, so that you can experience this sort of traumatic story of this family. And to me, that's the sort of power of the countertenor voice, is the ability to take away those preconceived notions and to allow the audience to enter this kind of otherworldly state. And I think having four countertenors on stage in this piece allows you to enter that sort of other world in sort of an extra way, which allows this story to come alive even more profoundly.
Es ist wirklich außergewöhnlich, dass diese weiblichen Figuren jetzt von Countertenören dargestellt werden. In der Vergangenheit war es ja so, dass die Frauenrollen oft von Männern dargestellt wurden, wie zum Beispiel früher in Rom, weil Frauen eben es nicht erlaubt war, auf der Bühne aufzutreten, beziehungsweise griff man dann auch manchmal nicht auf Countertenöre, sondern auf Castrati zurück. Wie schon vorher gesagt, ist dieses Stück auch ein sehr komplexes. Es behandelt da die Familie, eine Familie, die sich vom Schicksal verraten fühlt. Es gibt viel Zerstörung um sie herum. Und das Stück, wie schon vorher von Cameron ausgeführt, führt eine gewisse Art von Dekonstruktion aus. Vor allem dekonstruiert das Stück und die Musik auch vorgefasste Meinungen. Und ich würde doch sagen, dass die Countertenorstimmen dann eine extra Schicht hinzufügen, und das erlaubt es dem Publikum, den Zuschauern, in einen anderen Zustand einzudringen. So kann das Publikum, denke ich, die sehr traumatische Geschichte auch besser erleben und besser erfahren. Ich meine, dass die vier Countertenorstimmen eben das schaffen, nämlich dass man in eine andere Welt, in eine andere Dimension vordringt.
I just want to tell a little story that sort of illustrates this otherworldly nature of our voice type, which I think is what makes it so special. When I did the Metropolitan Opera competition some years ago, my father was sitting in the audience in, you know, the fifth row of the orchestra, and in front of him was a little boy, you know, 7, 8 years old, with his grandmother probably his grandmother, an older woman who had taken him to the opera, and this little boy had no interest in what was going on, is kicking the back of the seat and just fussy and bored and, you know, saying, when are we leaving? When are we leaving? And apparently, as soon as I came on stage, you know, I'm a big 6'2", broad-shouldered man, so I walk on stage and what you expect is not me singing in the vocal range we expect from a woman. And I walked on stage and apparently I sing the first note and this boy, oh, to the edge of his seat, and during all of my arias in the competition, he was just sitting like this, you know, sort of transfixed by this otherworldly quality that the countertenor voice has. And to me, that's really what's so, so special about what we do. Even if you're not an opera fan, there's something so unique about this voice type. It's not just a man singing in the vocal range we expect from a woman. It takes you to another world, and that is certainly what I think is going to happen in Drei Schwestern, with this otherworldly story, very human, but taking you completely out of your life. You will forget that you're in this beautiful Salzburg. The world that we are creating inside the Felsenreitschule is so profound in this moment of human history where there is so much destruction all around us. And we see images like this all the time, but we are able to sort of put it aside in our daily lives and go enjoy our Zachertorte or whatever. But I think why we, at least for me, why I go to the opera is for that kind of profound experience. I'm really not one for comedy. I get better laughs watching a stand-up comedy special or some TV or something, but I go to the opera for that sort of profound human experience, that profound human emotion. And I think that is certainly what we're creating, with Yevgeny Titov's incredible direction in the Felsenreitschule, and I think this layer of the otherworldly voices of the countertenors being so central to this opera and this production will really take you out of your life for the 1 hour and 40 minutes that you will be at this remarkable piece.
Ich würde sagen, dass das Stimmfach der Countertenöre ein ganz besonderes ist, und da kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich war Teil des Wettbewerbs an der Metropolitan Opera und ich habe da gesehen, also mein Vater war im Publikum, saß in der 5. Reihe und vor ihm ein 7-8-jähriger Junge mit einer älteren Dame, wahrscheinlich seiner Großmutter, und dieser Junge war also ganz offensichtlich gelangweilt und nestelte herum und wetzte auf seinem Stuhl herum. Und dann hat er mich gesehen und ich trat auf die Bühne und ich bin also ca. 1,85 groß und habe breite Schultern und auf einmal beginne ich zu singen in einer sehr, sehr hohen Stimmlage und der Bub, der mir dazugehört hat, war fasziniert und jedes Mal, wenn ich dann anhob, eine Arie zu singen, war er fasziniert von dem, was er gehört hat. Ich glaube also wirklich, dass das Fach der Countertenöre etwas ganz Einzigartiges ist. Und da beziehe ich mich nicht nur auf die Stimmlage, sondern auch auf alles, was dieses Stimmfach ausmacht oder was die Countertenöre ausmacht. Und ich denke, das kommt dann auch in den Drei Schwestern sehr deutlich zum Ausdruck. Es ist eine sehr menschliche Geschichte. Man vergisst auch, wenn man sich diese Inszenierung ansieht, dass man in Salzburg ist, dass man in dieser wunderbaren Felsenreitschule sitzt, weil ich doch der Meinung bin, dass man hier auch sehr, sehr tiefschürfende Erfahrungen sammelt. Normalerweise schieben wir ja unangenehme Dinge von uns weg und essen unsere Sachertorte und genießen die Zeit hier in Salzburg. Aber da können wir uns sozusagen durch die Musik, kann sich das Publikum durch die Musik und auch durch die Countertenöre in eine andere Welt versetzen lassen. Und ich selbst bin auch dafür, dass man genau das auf die Opernbühne bringt. Also wenn ich etwas Lustiges sehen möchte, dann schaue ich mir zum Beispiel Stand-up-Comedians an. Also auch die Zusammenarbeit, und genau darum geht's in der Oper, würde ich sagen, dass man profunde, dass man wirklich tiefschürfende Erfahrungen auf die Bühne bringt. Und Yevgeny schafft genau das.
Das Stimmfach Countertenor hat ja auch verschiedene Stimmlagen, Sopran, Mezzosopran, Alt, Federico Fiorio. Sie sind Sopran und ich habe in Ihrer Biografie auch gelesen, Sie waren früher in einem Kinderchor, Knabenchor und sind dann quasi in Ihrem Fach geblieben. Was bedeutet das dann auch für die spätere Ausbildung? Wie war Ihnen von Anfang an klar, Sie haben diese Stimmlage?
Were you aware that from the very start that this would be your vocal range? Because we know that in the field of countertenors, there are different ranges. There's the soprano voice, there's the mezzo, there's the alto, and you were involved with the children's choir and you were singing the soprano. Did you know at that point that you were going to stick to this particular range as you grew older?
Io ho iniziato a cantare nel coro Voci Bianche, poi crescendo avevo i miei compagni e amici della scuola di canto che cambiavano voce e io continuavo a cantare nel range del soprano. E ad un certo punto mi sono accorto che c'è stato un piccolo cambiamento della voce percepivo nella voce e si sentiva che c'era un vibrato molto stretto, molto caprino. Però questo non ha inficiato e non mi sono fermato minimamente. Dopodiché la voce si è completamente stabilizzata e anzi ho recuperato molto più range, riesco più ad andare in acuto molto più di quando ero bambino e anche più in grave. Ovviamente la mia voce è una tessitura che si sfoga e funziona meglio nella tessitura sopranile rispetto a quella del contralto, però credo sia importante per una voce come la mia riuscire anche a lavorare sulla parte centrale e grave della voce per avere omogeneità poi in tutta l'estensione.
Genau, das stimmt. Also ich habe begonnen, in einem Kinderchor zu singen und ich habe dann natürlich festgestellt, dass ich zunächst begonnen habe und dann noch einige Jahre sozusagen mit der Sopranstimme gesungen habe und dann haben meine Freunde, die anderen Chormitglieder eben den Stimmbruch gehabt und die Stimme hat sich geändert. Bei mir hat sich die Stimme ein bisschen geändert, aber eben nicht sehr. Und ich habe dann auch nicht aufgehört so zu singen, habe dann auch gemerkt, dass da so ein bisschen Vibrato dazu kam. Da musste ich dann sozusagen auch an der Stimme arbeiten, aber dann schaffte ich es doch, das Ganze wieder in einen Zustand der Stabilität zu bringen. Ich habe dann auch gegenüber meinen Kindertagen es geschafft, in wirklich lichte Höhen vorzudringen, also Töne, die ich als Kind gar nicht getroffen habe, sind jetzt, wenn man so möchte, durch das Training dazugekommen. Also ja, Sopran wäre eben mein Fach, nicht so sehr die Altstimmen, aber ich versuche doch auch die Mittellage dazu zu nehmen, um dann gewissermaßen für ein homogeneres Ganzes zu sorgen.
Dennis Orellana, neben mir der zweite, auch Sopran. Was tun Sie denn auch von der Technik her oder von den Übungen, um die Stimme so hoch und leicht zu halten?
Ja, ich glaube, tägliches Üben ist ganz wichtig, also für alle Stimmlage würde ich sagen. Aber auch viel Wasser zu trinken, ist eigentlich nicht so anders. Es ist nicht so anders als die andere Stimmlagen, würde ich sagen. Aber tägliches Üben, also man muss eigentlich die richtige Lehrer auch suchen, weil nicht so viele Lehrer zum Beispiel beim Studium die Ressourcen oder die Handwerke haben, also für Countertenöre, für Sopranisten. Also das finde ich ganz wichtig. Auch ein bisschen Sport zu machen ist ganz wichtig. Also alles ist in unserem Körper, würde ich sagen. Also man muss sich aufpassen. Also ja, wenn man draußen ist, auch nicht so laut zu sprechen. Aber ja, es ist ganz normal. Also wenn man Sopran, Countertenor-Sopran ist, also wie andere Stimmlagen, würde ich sagen. Aber ja, es gibt viel Arbeit zu tun. Ja.
Gut, dann gehen wir gleich eins weiter. Hier ein Mezzosopran, Kangmin Jasin Kim. Wie sieht es bei Ihnen auch, weil es schon öfter angesprochen worden ist, mit der Ausbildung eigentlich aus? Welche gibt es da spezialisierte Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich konkret mit Countertenören arbeiten? Oder geht man einfach zu einer Sopranistin oder vielleicht auch zu einem Bass? Oder ist es ganz egal von der Stimmlage her, oder weil es um die technische Arbeit geht?
Let's now turn to the mezzo-soprano. What I would like to know more about is the training that you go for. How are you looking for and how do you reach out to teachers? You know, would you choose a teacher who has a specific vocal range, or does the vocal range not really matter? How do you select the right teacher for your type of training needs?
I think the stars must align to find the right teacher for the voice, because, you know, we all are born with the instruments that we have, and there will be some teachers who are experts at technical things or scientific understandings of the nasopharynx, oropharynx, all these physiological things, but you might not be a student who learns through these specific scientific understanding of the voice, but rather with the clouds in the sky and the singing birds and inspirations, the colors, the texture. And I was very lucky to have found a teacher who understood musical theater, which is my background. So I started with dance and acting before I got into singing. And I had this teacher who comes from the Bel Canto School of Teaching, Diane Forlano. And she said, "Honey, before you sing anything, I need to hear the text. I need to hear what you want to say, the intention behind the text. Otherwise, the sound is useless." And that got me really connected to the way in which I found the singing or the speaking voice within my singing register, if that makes any sense. And each time I open my mouth to sing at the top of my register or at the very bottom, I'm always trying to connect with the intention and the meaning behind the text. And then that allows the sound to bloom on its own, to create something that has multiple layers and things, like I said earlier, that cannot be explained with words. The sound verse comes into the play, and then that's what makes opera.
Ich glaube, es müssen einfach alle Bedingungen passen, wenn es um die Lehrenden und die Lernenden geht und wie sich diese beiden Gruppen finden. Wir alle wurden geboren mit diesem Instrument, über das wir verfügen. Es gibt manche Lernende, die auf einen Lehrer, auf eine Lehrerin hoffen und auch als wichtig betrachten, der oder die ein Experte ist, was das Physiologische betrifft, was die Stimmbildung anbelangt. Aber dann gibt's wieder andere Lehrende, die viel weniger wissenschaftlich unterwegs sind, also die dann und eben auch die Lernenden entsprechend anders gepolt sind. Ja, also die lassen sich durch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht abholen, sondern da muss dann der Lehrer oder die Lehrerin von Wolken sprechen oder von singenden Vögeln oder von der Textur oder Beschaffenheit oder wie auch immer. Ich habe jemanden gefunden und mein Hintergrund ist der dann auch, oder eine Frau, die auch sehr viel wusste über Musiktheorie, und bevor ich zu singen begann, habe ich eigentlich viel getanzt und war auch als Schauspieler tätig oder habe mich dafür interessiert, und meine Lehrerin kommt aus dem Bel Canto, und sie hat mir dann vor allem gesagt, es geht sehr darum, dass man die Intention des Textes, also die Intention der Wörter, die man singt, auch versteht. Und darum geht's, nämlich, dass man innerhalb der Gesang, des Gesangs, innerhalb der Singstimme dann auch seine eigene Sprechstimme findet und vor allem die Intention des Textes analysiert. Das führt dann dazu, dass der Klang, die Klangwelt dann auch richtig blühen kann, dass dann auch etwas Mehrschichtiges entstehen kann, etwas, was man mit Worten gar nicht erklären kann. Und genau das macht ja die Oper aus.
Jominenko, auch von Ihnen noch ein paar persönliche Worte zu Ihrem Zugang zu Ihrer Stimme. Also mir kommt auch vor, Countertenorstimmen sind was extrem Individuelles. Natürlich grundsätzlich jede Stimme, aber bei den Countertenören noch mehr. Haben Sie ein bestimmtes Klangideal für sich?
Let me talk about your access to your singing voice. As far as I'm concerned, countertenors more than other types of voices are highly individual. When you approach music, do you have a certain ideal, a sound ideal that you think of? Is this what you aspire to achieve?
It's a very hard question, you know. Like, what I can tell, I'm not soprano, so I have huge experience to sing also like alto, mezzo soprano part, and now I'm singing it's like Tolomeo, it's like kind of a contra alto part. So for me, yeah, of course we are all different. Even we have like kind of soprano, like high soprano coloratura, or a little bit less coloratura soprano or contratenors, but because we have a general classification, it's contratenor, but we are all different. So we have now male voices, female voices, and contratenors. So it's like three general classification of voices. So for me, I don't know, of course, I start, when I was a child, I sang in boy choir, and then children choir, and then in musical academy, they tried to switch my voice to baritone, which it's not worked for me. And then my my Lehrer, my teacher told me like, Yuri, just do forever you want, but do it beautifully. You know, it's how I start to be a contratenor. And my first experience was with Carmina Burana, Karl Orff, number 12. It's a very super nice experience. I enjoyed the time. So we are all different, but I think if you believe what you're doing on stage, it will work in any way. So.
Ja, die Figur, die ich in dieser Inszenierung verkörpere, Tolomeo, Altstimme, ja, ich würde überhaupt sagen, dass das auch im Countertenor-Fach es unterschiedliche Ausprägungen gibt. Es gibt die Sopranlage, Mezzosopran, Alt, Coloratura und ja, viele andere Dinge. Und jetzt haben wir es überhaupt mit einer Situation zu tun, in der man männliche Stimmen wahrnimmt, erkennt weibliche Stimmen und dann kommt eben als drittes Fach der Countertenor dazu. Was mich selbst betrifft, ich begann im Kinderchor zu singen und besuchte dann auch eine Musikakademie und man wollte mich dann sozusagen umpolen und aus mir dann eine Baritonstimme machen, hat aber nicht funktioniert. Dann hat man mir dort gesagt, egal was du machst, mach es einfach gut, mach es einfach wunderschön. Und daraus entstand dann sozusagen meine Karriere als Countertenor, war dann auch im Rahmen einer Orff-Inszenierung Carmina Burana auf der Bühne zu sehen. Ich glaube, wenn man an sich glaubt und an das Potenzial der eigenen Stimme glaubt, dann wird es auch funktionieren.
And also I like experiments. For example, I sang from La Clemenza di Tito Sesto, and then Anio, then I go to low part, then middle part, some oratoria, so I would like to be like different.
Genau, und Experimente sind irgendwie auch mein Elixier, habe Sesto verkörpert, Anio, das heißt das mittlere Fach, das untere Fach und dann auch die hohen Lagen und ich experimentiere sehr gerne.
Imran Chabassi, jetzt würde mich auch interessieren noch bei Ihnen, wir haben jetzt unterschiedliche Geschichten gehört, für manche war es von Anfang an klar, wo Ihre Stimmlage sein wird, andere haben verschiedene Dinge ausprobiert, wie war das bei Ihnen, war von Beginn an klar, Sie werden ein Countertenor werden oder waren Sie auf der Suche, bis dass Sie Ihre Bestimmung gefunden haben?
We heard different stories. We heard stories involving people who knew right from the word go that this was going to be their specificity. Others that went in for different types of experimentation. Was it clear for you right from the start that countertenor was going to be your thing?
No. First of all, I don't really consider myself a singer, a musician. I kind of grew up in the outskirts of everything, it feels like. I grew up in a town in Canada where we're predominantly steel manufacturers and medical schools, and music was a luxury that you could do, you know, or pastime. It was something that I think I felt in my bones as a child without realizing that it was there. And it kind of came and went throughout my life. Eventually, so I didn't really have any experiences in children's choirs. I did piano lessons, but nothing to do with... I mean, I definitely dreamt of being on stage, and I definitely had these people or these figures that are in my mind being like, wow, that's amazing. But I didn't know that that was actually possible for myself, or if so, how to even get there. Eventually, I'll skip a few years, and when the discussion came with my parents to pursue this career, this mystery, we don't even know how to get there, you know, but... It was important that I went to a university. That was the first step. And I went for classical music training as a baritone. My range was actually pretty okay. I didn't have much of the top notes, not so much of the low notes. But then again, I was like 17, 18, so that's kind of normal. I did constantly switch to the falsetto, the head voice, as a sort of color. At that time, I didn't know what any of this meant. I was really just going with my intuition or with what felt possible to me. If we fast forward to today, I have a hard time considering myself a countertenor because I never felt part of... I mean, I love my colleagues. I love this community that I'm so grateful for this opportunity to get to know them even more. But I never really felt part of the group of people who know every Bach cantata by number, or the people who have, you know, an understanding of every Handel opera. I sort of approach things as they come to me, and I approach them through what I, Cameron, can do. So I just always say, I'm just Cameron, you know, and my voice consists of three parts: my lungs, my heart, and my imagination. And if those three aspects are not activated, then there is no sound. I wish that I could be like a natural songbird that could break out into song for you right now. I'm just not that kind of person. I need to like spend time with whatever the text is, or I need to spend time with other stories and my imagination to be stimulated, for my heart to feel some sort of a connection. And then hopefully that activates my lungs and that activates the rest of my body to create a sound that sometimes is out of my control. And then trying to understand, how did you get to that point? You know, what I like about the repertoire that I get to do now is that, let's be clear, a countertenor, a sopranist, which I kind of will throw under the umbrella of countertenor, is the most modern voice type that we have today. It's based off of a historical figure, the castrato, which is a physiological different instrument. We're comparing, let's say, a viola da gamba to a cello. They produce a different sound. They're used for different things. And the timbre is interesting to a modern composer. It's a different color. You know, I try to paint with colors. I try to create a perfume with sound, because once it's gone, you're just left with the memory of how it made you feel, you see? And so that exploration is a conversation between yourself and the composer. Privately, I've only trained with mezzo-sopranos. I feel like they've had similar struggles to I've had, you know, trying to understand the different breaks of the voices, how to maintain a support going into where my natural speaking voice is, which is quite low, trying to build an extension. I'm not so interested in building super, super high range, because I have colleagues like Dennis and Federico who do it so beautifully and so naturally, so I let them do it. But, you know, just trying to see if I can activate my imagination and my heart and feel something, where do the natural colors take me? And from there, I paint. But if I think this is what a countertenor is and this is what a countertenor should sound like, it's not so interesting to me. I'm not interested. I'm not interested to sacrifice my life and to devote myself to that and for all of the costs that are unspoken in order to do that. But when you listen to the timbre of perhaps a Baroque orchestra, as you will with the Giulio Cesare that's here, and you listen to the timbre of our two orchestras, because we have two orchestras, one upstairs and one in the pit, to me personally, it's stimulating something within my imagination, and then the character of Masha is stimulating something within my heart and my feelings that somehow is producing a sound that sometimes in rehearsals, I didn't even know I could do that. So that's sort of how I've discovered my voice, and I'm sticking to it because I'm curious about it. And I'm interested in, at first it was very selfish, I was interested in how it made me feel, and now I'm interested in this concept of the strength of vulnerability. Singing itself requires a lot of courage, and when you are going beyond what the social norms are of what a man should sound like and what is strong and heroic, and you're going into what is actually more fragile, and I don't want to say it is purity. It isn't. You know, there's purity of sound within every range, but it is perhaps a zone that every man has access to, that not every man dares to try and go for. That is an element that is interesting to me. And I think that some audiences, not only because of the novelty of it, but, you know, you have some women that have come up to me and they said, gosh, I wish my husband could be that vulnerable. You know, or you have some men that say, like, you know, you made me want to cry. Not me. No one's ever said that to me. But, you know, I think it's because the sound of a man who is laughing, really laughing, or really crying, you're going into this zone, this cave that we've all kind of explored. And that's what's interesting to me. So, there you go.
Also ich würde meinen, dass ich, als ich aufwuchs, nicht unbedingt wusste, dass ich mal Sänger werden würde. Also ich war da eher so eine Randfigur, komme aus Kanada, und da gab es vor allem viele Stahlwerke, und die Leute haben dort gearbeitet oder die haben dann Medizin studiert. Das Musikbusiness, Musik zu machen, von der Musik zu leben, das betrachtete ich eigentlich nur so als Freizeitbeschäftigung, als Luxus. Und ich habe aber dann schon natürlich auch in meinen Knochen, wenn man so möchte, gespürt, dass da irgendetwas in mir drinnen ist. Habe dann auch begonnen, mit meinen Eltern etwas später über Karrierechancen zu sprechen, wusste aber nicht, wie man da hinkommt, wie man sozusagen von der Musik leben kann. Etwas war für meine Eltern sehr wichtig, dass man zuerst an die Uni geht, um dort etwas zu lernen. Habe dann auch gemerkt, dass ich mit 17, 18 Jahren im Bariton, in der Baritonstimmlage durchaus nicht schlechte Arbeit geleistet habe, dass ich aber sehr schnell dann auch sozusagen in das Falsetto überging und das für mich eben interessant war. Gehöre ich auch nicht zu den Countertenören. Ich würde mich selbst auch nicht als klassischen Countertenor bezeichnen. Also da gibt es Kollegen, die dann jede Bach-Kantate per Nummer kennen oder alle Händel-Opern. Ich sage immer, dass für mich, um mein Ziel zu erreichen, drei Faktoren sehr wichtig sind, nämlich meine Lungen, mein Herz und dann auch die Fantasie. Und wenn man diese drei Dinge nicht aktivieren kann, dann kommt auch nicht viel Musik raus. Also ich würde mich nicht als Singvogel bezeichnen, der einfach so loszwitschern kann und dann kommt was ganz Tolles raus. Ich glaube auch, dass natürlich der Countertenor auch das modernste Stimmfach, als modernstes Stimmfach bezeichnet werden kann. Wir sind natürlich auch ganz anders als in der Vergangenheit die Kastrati. Ich muss, wie gesagt, ich muss auch mich dem Komponisten annähern können. Ich übe und lerne am liebsten mit Menschen, die Mezzosopran haben. Ich selbst bin jetzt auch nicht so in den ganz hohen Höhen unterwegs wie Federico zum Beispiel oder einige andere, würde auch jetzt mein Leben nicht opfern wollen, nur um sozusagen sagen zu können, ich bin absolut Counter, ich möchte nur Countertenor sein. Was wir bei Giulio Cesare geschafft haben, ist, dass wir da etwas auf die Bühne bringen, wo etwas wirklich Stimulierendes entsteht, zwei Orchester, eines im Graben, eines weiter oben.
ich möchte auf jeden Fall, was mich interessiert, ist die Neugier, was mich interessiert, ist die Stimme und eben auch dieser Aspekt der Vulnerabilität, der Verletzlichkeit, dass ein Mann, der ja üblicherweise mit etwas Heroischem verbunden wird, dann durchaus auch vulnerabel, verletzlich sein kann. Ich würde nicht sagen, dass das einen Zustand der Reinheit bedeutet, aber doch, dass man in eine Zone vordringt, dass man Zugang zu einer Zone hat, in der man auch mit der eigenen Verletzlichkeit leben kann.
Ja, der Blick auf die Uhr sagt uns, dass es schon sehr fortgeschritten ist. Und ich möchte noch hinweisen auf die kommenden Premieren mit unseren Gästen, den Beteiligten, und zwar Giulio Cesare, die Premiere am 26. Juli im Haus für Mozart, und die drei Schwestern am 8. August. Und ich wünsche noch einen schönen Tag.